Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Fußball.
Zwei Spieltage ist die Saison in England alt und für den Liverpool FC war es ein sehr erfolgreicher Start in die neue Saison. 4:0 Sieg gegen West Ham, 2:0 Sieg gegen Crystal Palace, 6 Punkte, 6:0 Tore nach zwei Spieltagen, knapp hinter Manchester City in der Tabelle. Läuft alles rund bei den Reds oder wir fragen mal nach bei einem, der sich ganz genau damit auskennt. Hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de mit André Völkel sprechen wir nämlich von den Berlin Reds. Hallo André.
Anwesend.
Der Papa, der Papa der LFC Family, so habe ich dich letztes Mal, glaube ich, genannt.
Genau.
So sieht das aus. Und du hast in deiner Funktion natürlich die ersten beiden Spiele der Reds ja auch verfolgt. Waren ja so zwei etwas unterschiedliche Spiele, auch wenn sie vom Ergebnis her beide erfolgreich waren. Erstmal der klare Sieg gegen West Ham 4:0, da brannte überhaupt nichts an. Gestern gegen Crystal Palace, da war es ein bisschen zäher. Das war ein richtiger Arbeitssieg, der auch durchaus spannend blieb, weil Crystal Palace immer mal wieder ein paar Szenen hatte, wo sie doch gefährlich wurden.
Ja, aber das war klar. Also Selhurst Park ist sowieso immer schwierig zu spielen. Da ist eine ganz besondere Stimmung. Es ist ein etwas kleineres Stadion, was näher am Platz dran ist. Viele Emotionen dort. Es ist noch ein bisschen mehr Oldschool. Und Crystal Palace selber ist auch ein sehr unangenehmer Gegner aufgrund der starken Verteidiger, größeren Verteidiger. Sie wissen, wie sie zu spielen haben. Benteke vorne ist ja jetzt auch nicht der schlechteste. Aber auf der anderen Seite, für Trainerbank, wenn man da sieht, wer da sitzt, dementsprechend hat dann Crystal Palace auch gestern gespielt und es war zwar unangenehm, aber eher unspektakulär, was Palace da abgeliefert hat. Und mit ein bisschen Quäntchen Glück haben wir dann den Elfer bekommen und dann einer unserer neuen Geheimwaffen, Konter von der Ecke. Ja, 2:0. Läuft.
Also, ganz weit vorne in der Tabelle in der Premier League, die einen kleinen Diss mit der Trainerbank bei Crystal Palace. Die musst du vielleicht für ein paar Leute, die es jetzt nicht wissen sollten, die jetzt vielleicht keine Liverpool-Insider sind, doch nochmal erklären. Roy Hodgson, der war ja auch mal Trainer in Liverpool. Habe ich da so leicht die Kritik rausgehört?
Ja, der ist ja auch relativ schnell gegangen worden. Ich glaube über 190 Tage und dann war er wieder weg. Kann man sich gerne diesbezüglich mal im Internet relativ einfach auch informieren, was dort abgegangen ist. Es war klar und deutlich sowohl die Macht der Fans als auch das Unverständnis der damaligen Besitzer gegenüber der Taktik, Einstellung und Transferpolitik des Trainers. Passte nicht zum Club und wurde relativ schnell abgesägt und ist mittlerweile auch ist glaube ich 71 mittlerweile und hat trotzdem bei Crystal Palace verlängert. Also da dann aber auch wieder Respekt für ihn. Er hat es geschafft, über so lange Zeit immer noch zumindest im Profigeschäft aktiv zu sein. Aber ich sehe da jetzt nicht so viel Perspektive, um das mal direkt zu sagen. Das sieht man halt auch gestern. Wobei das Interessante ist halt, dass Palace sich ja eigentlich auch selber als Projekt sieht, wie Liverpool auch. Dort wird sehr viel auf die Jugend gebaut und sehr viel auf interessante Transfers der letzten Jahre. Das bleibt weiterhin spannend. Letztes Jahr war es ja jetzt doch nicht so erfolgreich für die Londoner. Kann man sehen. Ich kann mir nicht denken, dass Hodgson dort lange Zeit sehr erfolgreich sein wird. Gestern war es zumindest so, obwohl unsere Performance da auch eher etwas durchwachsen war.
Dann gucken wir doch mal auf die einzelnen Mannschaftsteile nach diesen zwei Spielen. Was auf jeden Fall erstmal auffällt, kein Gegentor in zwei Spielen, spricht für die Defensive, spricht natürlich auch ein bisschen für die Harmlosigkeit der Gegner in der Offensive, aber insgesamt ist das ein Mutmacher für die Saison.
Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mal direkt auf die Tabelle gucke, zweiter Platz. Und im Prinzip ist es nur die Tordifferenz. Okay, ist halt der zweite Spieltag. Was will man da sagen? Die nächsten Wochen werden da ein bisschen entspannter. Aber Defensive, ganz klar. Gomez ist jetzt im Team, spielt Innenverteidigung. und ist ein absolut hat eine absolut gute Zusammenarbeit mit Van Dijk. Van Dijk war gestern sehr wichtig, weil er in der Lage war, Benteke größtenteils aus dem Spiel zu nehmen. Benteke ist halt auch nicht so einfach zu verteidigen, vor allen Dingen, wenn auch das Spielsystem darauf aufgebaut ist, diesen langen Ball zu Benteke zu schieben. Er verteilt ihn dann schnelle Außenstürmer beziehungsweise aus dem Mittelfeld heraus stoßende Mittelfeldspieler, die sehr schnell sind und agil. Und genau das war nicht nur gestern, aber gestern sehr deutlich zu sehen. Beide mit einer sehr guten Leistung über das größte Zeitraum des Spiels hinweg. Und ja, dann haben wir natürlich noch unsere Außenverteidiger Arnold gestern, Robertson, die einfach da weitermachen, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Nämlich einfach konstant gut zu spielen. Und ich glaube, wir hätten gestern auch noch besser gespielt, wenn sie mehr eingebunden wären ins Spiel. Das hat man gerade gegen Ende hingesehen, wo Arnold viel eingebunden wurde, die langen Bälle auf Arnold, der immer wieder frei stand. Das wird auf jeden Fall die Saison spaßig, gerade auf den Positionen, denn sie bekommen immer mehr Gewicht in Clubsystem.
Und verantwortlich für lange Bälle gestern unter anderem auch Naby Keita. Eine Szene, ich glaube nach ungefähr 20 Minuten war das ein wirklich Traumpass von, ja, aus der Mitte des Feldes nach vorne auf Salah. Gut, der hat das Tor dann nicht gemacht, aber das war schon wirklich technisch perfekt. Das war perfektes Auge. Keita gut eingeschlagen.
Auf jeden Fall. Das hat man in der Vorsaison schon gesehen und Keita, Keita ist wahrscheinlich das Puzzle, was uns noch gefehlt hat. Denn letzte Saison hatten wir im Prinzip ein Dreier gespannt mit Henderson, Milner und Oxlade-Chamberlain, wobei Henderson eher der defensive Mittelfeldspieler war. Und Problem war da zum anderen auch, dass Oxlade-Chamberlain und Milner keine sogenannten Box-to-Box-Spieler sind, also keine klassischen Achter, die sowohl defensiv sehr, sehr aktiv sind, sehr, sehr, sehr stark sind, die freien Räume suchen und blitzschnell in die Offensive umschalten können. Und genau das ist halt ja durch Keita und Fabinho, der defensiv spielt, jetzt verändert worden. Firmino hat dahingehend auch seine Rolle ein bisschen erweitert, indem er den Druck von Keita nimmt, also quasi auch mal seine Position einnimmt oder Milners Position sehr, sehr tief ins Mittelfeld zurückgeht. So gibt's dann die Freiräume für Keita, der sich dann aussuchen kann, auf wen er da spielt. Salah, Mané ist da, dann hast du ja noch die Außenspieler aus der Verteidigung, die nach vorne preschen. Und das passt perfekt ins System und es ist halt genau das, was Klopp wahrscheinlich letztes Jahr gerade bei solchen Spielen gefehlt hat. Obwohl wir zwar gegen Crystal Palace, glaube ich, letztes Jahr zweimal gewonnen haben, sind es gerade diese Spiele gegen tiefer stehende, kompakte Mannschaften, wo dieses System Früchte tragen wird und wir wahrscheinlich da auch die nötigen Punkte holen, um ganz weit oben mitzuspielen. Denn nur um das ganz kurz nochmal hinzuzufügen, wir spielen halt auch, das ist relativ klar, über hinten heraus. Da hast du natürlich Van Dijk, der sehr solide dort steht und gerne auch mal an anlaufenden Stürmer der gegnerischen Mannschaft austanzen kann. Wir stehen hinten sehr, sehr kompakt. Dann hast du halt eben viele Anspieler, Anspielstationen vorne, eben durch Firmino, der nach hinten kommt. Und in dem Moment, wo wir das Gegenpressing einsetzen, rückt halt Keita in die freien Räume, setzt sich zurück und ist dann in der Lage, sehr, sehr schnell nach vorne zu spielen. Und das, wenn Keita gesund bleibt, dann werden wir da weniger Probleme kriegen als letzte Saison.
Henderson im Mittelfeld mittlerweile abgemeldet?
Nö. Also sowieso nicht abgemeldet, weil Kapitän. Und selbst wenn er die Kapitänsbinde nicht auf den Platz trägt, irgendwo hat er sie immer hängen auf der Bank und ist extrem wichtiger Spieler und ist halt momentan noch nicht fit. Also hundertprozentig fit. Das von daher wird er jetzt gerade nur eingewechselt, aber ich sehe da überhaupt gar kein Problem drin, im Mittelfeld zu rotieren, je nach Mannschaft. Also es gibt Mannschaften, wo du Fabinho im defensiven Mittelfeld brauchst, Mannschaften, wo du Henderson mit Sicherheit brauchst oder wechseln kannst. Ja, es ist halt die nötige Tiefe im Mittelfeld, die wir jetzt haben. Und Ja, da sehe ich überhaupt gar kein Problem.
Und überhaupt kein Problem natürlich auch im Sturm. Salah, der hatte im ersten Spiel gegen West Ham getroffen. Mané, der hat zweimal gegen West Ham getroffen und gestern dann auch gegen Palace in der Nachspielzeit das Tor gemacht. Also 3 Tore nach 2 Spielen. Nur Firmino, der hat bisher noch nicht getroffen, aber das kommt wahrscheinlich.
Das ist vollkommen egal, ja. Also wenn der es schafft, die Saison seine 30 Vorlagen zu fabrizieren, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Denn das hat man gestern auch wieder gesehen und gerade auch beim West Ham-Spiel, das war unglaublich. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Also man würde von Firmino oder von einem Stürmer in dieser Position erwarten, einfach dann vorne zu sein, den Ball zu bekommen, zu verteilen oder eventuell sogar selber den Abschluss zu suchen. Was halt Firmino macht, ist ganz klar, er geht tief ins Mittelfeld zurück, schafft halt eben Freiräume für so Spieler eben wie Milner, wie Keita, wie später, wenn er zurückkommt, Oxlade-Chamberlain, für die Außen und ja, wir haben genügend gute Spieler mittlerweile, die auch mal einen sehr guten Querpass spielen können oder einen halblangen Pass nach vorne und dann sind da genügend Freiräume und ja, dann entweder steht Firmino richtig oder gibt den Ball richtig ab und dann ist das auch in Ordnung, wenn er halt eben nicht seine 25, 30 Tore schießt.
Also bisher alles richtig gemacht auf Seiten Liverpools nach den ersten 2 Spielen zu urteilen. Und wenn wir bei alles richtig machen sind, dann müssen wir natürlich auch auf eine Personalie kommen, der bisher ohne Gegentor geblieben ist, der natürlich in der Offseason, in der Sommertransferphase heiß diskutiert wurde, nämlich der neue Torhüter Alisson. Der hat jetzt eben, wie gesagt, noch nicht hinter sich gegriffen. Ist er damit jetzt, kann man ihn schon als Top-Transfer und absoluten Leistungsträger einschätzen? Wie würdest du seine Leistung klassifizieren?
Also bisher sehr gut. Er hat gestern mit Sicherheit auch wieder sehr gut gehalten, also das, was er halten musste. Bei West Ham, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie viele Schüsse haben die denn aufs Tor gehabt? Das war ja irgendwie 2 Schüsse aufs Tor, hat jetzt auch nicht so viel zu tun gehabt. Man hat es zumindest beim Turin-Spiel und beim Neapel-Spiel gesehen, dass er in der Lage ist, viel für den Spielaufbau mitzuleisten, mit sehr, sehr besonderen Pässen. Aber es ist halt der zweite Spieltag. Interessant wird es, glaube ich, wenn wir ich glaube, wirklich interessant ist das Tottenham-Spiel im September, wenn wir da auf eine Mannschaft treffen, die auch sehr, sehr eingespielt ist und wo mit Sicherheit wieder mehr passieren wird als in unsere Torrichtung passieren wird als in den letzten beiden Spielen. Das kann ich noch nicht sagen, aber jeder weiß eigentlich, dass Alisson ein sehr, sehr guter Torwart ist. Und ja, also wenn da jemand denkt, er muss sich halt noch großartig beweisen, okay. Ich sehe das relativ locker derzeit. Aber es ist natürlich klar bei der hohen Transfersumme und der ganzen Diskussion der letzten Monate, dass gerade oder der letzten Jahre eigentlich bei Liverpool, dass die Torwartposition immer sehr kritisch betrachtet wird. Mhm.
Kritisch wurde ja Loris Karius vor allen Dingen betrachtet nach dem Champions League Finale, aber nicht erst dadurch, sondern auch im Vorfeld. Also das ist keine Kritik, die erst durch diesen Fehlgriff und diese Situation da im Finale der Königsklasse aufgekommen sind. Karius ist jetzt auch aktuell wieder Thema. Der soll nämlich möglicherweise, ganz sicher, das ist im Moment noch nicht ganz klar, den Verein nochmal verlassen oder soll ihn verlassen in Richtung Türkei. Beşiktaş soll da ins Gespräch gebracht worden sein. Gestern stand er auch nicht im Kader.
Genau, möglicherweise, wahrscheinlich, bestimmt, keine Ahnung. das ist halt nicht mal mehr ein Gerücht. Also die Gespräche gab es auch schon und zumindest intern hieß es, dass wahrscheinlich die News auch gestern Abend schon veröffentlicht werden sollte. James Pierce zum Beispiel unter anderem war einer der bekannteren, zumindest auch hier für die deutsche Liverpool-Szene, hat das dann auch relativ schnell twittern dürfen. Sollte eigentlich auch im Kader stehen. Ich kann mir vorstellen, dass er dann zu den Gesprächen gefahren ist. Die haben sich wahrscheinlich dann in London getroffen, haben vielleicht auch einen Check-up oder sowas gemacht. War dann aber im Stadion und soll halt eben nach Istanbul ausgeliehen werden für 2 Jahre mit einer Kaufoption. Ein relativ guter Deal. Kriegen also, glaube ich, auch fast alles wieder raus, was wir damals investiert haben, plus ein bisschen obendrauf. Also das kann natürlich auch jetzt sein, dass er doch keine Lust hat, weil Beşiktaş nicht 1 Euro bezahlen will oder so, wer weiß. Aber da wage ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn da habe ich auch keine weiteren Informationen, ob er jetzt dann doch dahin geht oder bleibt. Und dann haben wir ja im Prinzip auch noch Mignolet und es wird alles langsam ganz schön knapp. Und ja, drei Torwerte mit dieser Qualität, da wird sich auf jeden Fall noch etwas tun. Aber ob das jetzt mit Beşiktaş hundertprozentig fix ist, und dann müssen wir dazu sagen, wir haben jetzt gerade 8.12 Uhr am Dienstagmorgen. Also es kann sein, wenn dieser Podcast rauskommt, dass Karius dann schon weg ist, wer weiß. Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, Info sollte gestern Abend kommen, ist nichts passiert. Wird spannend.
Wäre es denn aus deiner Sicht ein guter Schritt für Karius, zu Beşiktaş zu gehen? Man weiß ja, türkische Liga, türkische Fans, heißblütig, das ist jetzt für einen Torhüter, der vielleicht aktuell gerade so ein paar Selbstbewusstseinsprobleme hat, jetzt nicht unbedingt das beste Pflaster.
Denke ich auch nicht. Ich denke zwar, dass es gut ist für ihn zu einem, ich will jetzt Beşiktaş nicht irgendwie schlecht reden, aber zu einem, ich sag mal eher etwas mittelmäßigeren Verein, ja, also nicht böse gemeint, aber es ist halt kein absoluter Top-Club, halt dorthin zu gehen, gut zu spielen, Selbstvertrauen wieder zu tanken, viel zu spielen, was ja auch wichtig ist für einen Torwart, das wäre mit Sicherheit gut für Loris, aber ich bin mir nicht sicher, ob sowohl die Türkei an sich als auch dieser Club da vielleicht das Beste für ihn sind. Du hast es im Prinzip schon gesagt, eine sehr, sehr hitzige, sehr extreme Liga. Wo könnte er sonst hingehen? Deutschland vielleicht.
Oder nach Italien, wie es Ragnar Klavan macht. Cagliari, das ist ja jetzt auch nicht die allererste Adresse in Italien.
Die zweite. Nein, genau, wo steht Cagliari eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Unteres Mittelfeld.
Okay. Finde ich tatsächlich schade. Italien wäre auf jeden Fall gut gewesen, ja. Da gibt es ja auch jetzt nicht mehr so viele Fans, die ins Stadion gehen. Habe ich mir sagen
lassen. Ja, doch, jetzt wieder, aber nur, wenn Ronaldo kommt.
Ach so, ja, nein, aber dann auch nur bei einem Club. Quatsch. Also ich glaube, die Krise in Italien ist dort noch lange nicht behoben.
Ja, die ist aber deutlich am Abklingen. Also da gibt's Zeichen schon, dass sich da was tut. Klar, in Sachen Zuschauern, das ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt, wenn wir neulich das Duell zwischen Lazio und Napoli gesehen haben an einem Sonntagabend im Olympiastadion in Rom, das war dann doch schon recht leer, aber das ist gerade bei Lazio jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich.
Ja, okay. Also wenn sich das dann da geändert hat, okay. Denn die Liga ist mit Sicherheit auch wichtig. Wichtig auch für Europa. Und der Transfer von Klavan bedauere ich sehr, weil ich hätte ihn sehr gerne noch in unserer Mannschaft erlebt. Ich finde, er ist einfach ein Spieler, der perfekt zu uns passte und auch passt, sowohl persönlich als auch spielerisch. Und da weiß ich, dass ich damit relativ alleine stehe. Mhm. Viele denken halt, wir müssen halt einfach mal aussortieren. Und ich glaube nicht, dass wir in der jetzigen Situation hätten aussortieren müssen in der Defensive. Wir haben dort einige Optionen, aber das kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, wenn Matip einfach mal sich wieder verletzt, wenn Lovren weiter verletzt ist, wenn Van Dijk sich vielleicht sogar verletzt, dann brauchst du halt auch jemanden wie Klavan. Aber vielleicht wollte Ragnar Klavan auch selber dahin gehen. Also immerhin war er da auch dann proaktiv und hat seine Mitspieler gefragt, hat auch Lukas Leiva gefragt, so wie ist es denn in Italien? Ich wünsche ihm tatsächlich einfach nur das Allerbeste. Ich habe viel über ihn gelesen, es gibt auch so einen kleinen Clip von ihm, wie er jetzt halt lebt mit seiner Familie und so weiter. Ist für mich einfach ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ist übrigens Präsident eines Fußballclubs, wusste ich auch nicht bis vor kurzem. Wikipedia sei Dank. Wenn es dazu führt, dass er nochmal 2-3 Jahre spielen kann, schön.
Auf jeden Fall, weil du sagst, du bist mit der Meinung relativ alleine bei Jürgen Klopp, triffst du da jedenfalls keine offenen Ohren, denn der hat sich im Interview mit dem Kicker an diesem Montag auch positioniert zu möglichen Abgängen und zu Abgängen in dieser Saison, hat gesagt, unsere Aufgabe ist es, uns auf allen Positionen so gut wie möglich aufzustellen, das haben wir getan. Das zeigt ja dann auch, dass zumindest Klavan nicht mehr zutraut, auf dem Niveau, auf dem Liverpool jetzt agiert und mit den Leuten, die Liverpool hat, letztlich mitzuhalten.
Kann sein, kann aber auch einfach sein, dass Ragnar Klavan einfach mehr spielen wollte und genauso wie Danny Ings, den er ja gerne behalten hätte, nicht nur aus persönlicher Sicht. Ja, aber wenn der Spieler dann sagt, so ja, irgendwie werde ich hier definitiv nur noch spielen, wenn jemand verletzt ist oder ansonsten in der U23 als einer der wenigen, die dann da spielen darf oder in irgendeinem Pokal, ja, dann muss das auch, dann muss auch das getan werden. Mhm. So, aber das Interview ist auch ziemlich interessant, weil es die zwei Welten von Jürgen Klopp zeigt, die zwei aus meiner Sicht sehr bewundernswerten Welten. Also er schafft es auf der einen Seite trotzdem sehr menschlich zu bleiben und sehr, sehr empathisch in diesem Interview, beziehungsweise sehr sowieso, aber auch das, was er über Loris gesagt hat, aber auf der anderen Seite dann halt zu sagen, so okay, aber ich muss jetzt hier professionell sein. Und ja, wenn es halt die Entscheidung ist von Michael Edwards oder und Jürgen Klopp und der ganzen Staff, dann müssen wir das akzeptieren und das ist dann, ja, das gehört halt leider auch zum Geschäft heutzutage dazu.
Es ist seine Pflicht, das letztlich zu tun, das Beste zu tun aus Sicht des Liverpool FC und selber geht ja davon aus, dass er da auf dem richtigen Weg ist. Werden wir natürlich weiter verfolgen, auch hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, lass uns nicht nur über Wechsel sprechen, nicht nur über Klopp im Kicker, sondern es steht ja auch jetzt, nachdem noch ein bisschen gespielt wird in der Premier League, dann schon wieder eine Länderspielpause an. Und da gibt's ja dann auch ein paar Spieler, die dann zumindest zu ihren Nationalteams müssen.
Ja, mal wieder eine Länderspielpause. Das ist, man merkt, wie spannend das alles ist.
Begeisterung.
Ne? Das ist echt, wie heißt dieser Cup nochmal, den die da jetzt ausgerufen? Nations League, ne?
Ja.
Das ist echt der Carabao Cup der Nationalmannschaften, echt. Das ist so ein Blödsinn. Aber okay, auch da stehe ich scheinbar alleine mit der Meinung.
Nö, da stehst du, glaube ich, gar nicht so alleine. Dass okay, das ein Kirmespokal ist, das, glaube ich, ist eine relativ einhellige Meinung unter Fußballanhängern, wenn man nicht gerade irgendwie Funktionär ist und da große Geldtöpfe wittert.
Okay, super. Folgt mir alle auf Twitter. Ich brauche euch. hatten wir gerade das Gespräch im Vorgespräch. Länderspielpause, ne? Ist halt super, interessiert mich tatsächlich wenig. Was aber interessant ist, ist, dass Lovren irgendwie im Nationalkader von Kroatien steht. Und das hat zumindest für ein bisschen Aufruhr bei den Journalisten und einigen lauten Fans gesorgt. Und es ist auch sehr eigenartig, weil Lovren hat eigentlich verletzt ist. Und das scheint auch eine nicht ganz unkomplizierte Verletzung zu sein. Zumindest versucht man das in den Medien so darzustellen. Ist auch nach in die Niederlande geflogen zu einem Spezialarzt. Kann sein, dass er da eine Entzündung in der Bauchdecke, glaube ich, hat. Oder im Bauch generell. Das ist irgendwie eigenartig. Ich weiß nicht, ob es das so schon mal gab, dass ein Spiel, also ja, ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab, dass ein Spieler verletzt war bei einem Club und dann in die Nationalmannschaft gegangen ist. Kennen wir irgendwo her. Ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Bleibt spannend. Vielleicht ist auch Lovren dann irgendwie wieder fit und kann dann auf einmal spielen.
Vielleicht wusste man in Kroatien nicht, dass er verletzt ist.
Die haben doch auch...
Internet ist kaputt, keine Ahnung.
Ja, Internet sagt nein, ne? Genau. ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Man weiß ja nicht, was da intern ist. Klopp hat nochmal gesagt, mit Lovren ist es manchmal so, ne, er hat mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten und da müssen wir leider abwarten.
Hauptsache, man bleibt sich treu.
Das hast du jetzt gesagt. Alles klar. Okay. Gut. Schau mal wirklich. Also was soll man da sagen, ne? Ich hoffe einfach, dass das nicht wieder so ein Blödsinn ist wie bei ehemaligen Spielern, die jetzt in Spanien oder sonst wo spielen.
Du heute mit deinen Andeutungen. Da haben alle Fans, die jetzt, oder alle jüngeren Fans überhaupt wahrscheinlich jetzt nichts verstanden.
Ja. Ja, ernsthaft, als ich das gerade gesagt habe, fiel mir das direkt auf, dass es halt genau das gleiche ist wie bei Felipe Coutinho.
Aber man kann doch eigentlich die Qualität von Lovren und Coutinho jetzt nicht so direkt 1:1 vergleichen.
Nee. Der eine ist halt nicht mehr bei Liverpool und der andere spielt halt eben beim besten Club der Welt.
Ja, also richtig, das aber ist, da wird auch Lovren wahrscheinlich gar nicht hinkommen in diese Sphären.
Schauen wir mal. doch, ist er. Er ist einer der besten Verteidiger, die sowohl wir haben als auch die Ligen haben. Allerdings, schauen wir mal, dass wir da nicht zu viel hinein interpretieren. Die nächsten zwei Wochen gibt's.
Denn lassen wir es auch. Warten wir es einfach ab, was da noch passiert. Was ist denn noch passiert so in den letzten Wochen in Liverpool? Auch rund um den Kader, rund um die Nachwuchsmannschaften?
Genau, ganz kurz, wo wir gerade schon bei den besten Verteidigern der Welt sind. Robertson hat ja sowieso schon einen sehr, sehr guten leistungsbezogenen Vertrag, wird jetzt aber belohnt aufgrund seiner grandiosen Leistung der letzten Saison mit einem wohl noch besseren Vertrag. Und ja, das ist genau das, was ich im letzten Podcast auch schon gesagt habe. Liverpool hält sich die Leute und prämiert auch gute Leistung und so gehört sich das. Genau. Teilweise gehört das jetzt auch schon zur Jugend. Grujic ist übrigens bei der Hertha jetzt für ein Jahr, was ich ganz spannend finde. Da werde ich dann mal direkt mal vorbeigehen und mal Hallo sagen. Mal gucken, ob er Lust hat auf einen Kaffee.
Wie sagt Harald Schmidt immer, Grüße bitte.
Genau. Ansonsten hat natürlich die Saison auch für die U23 und U18 begonnen. U23 leider nur mit 2 Punkten unentschieden gegen Brighton und zu Hause sogar in Emphik gespielt, ein 1:1 gegen die Spurs. Dafür, dass die Preseason von der U23 ganz gut war, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Zumindest war die Leistung der U23 nicht so schlecht. Und wir haben ja auch alle ganz fleißig die Preseason oder die Vorsaison von Liverpool verfolgt und wissen ja, dass da einige sehr, sehr gute Spieler, unter anderem Curtis Jones zum Beispiel, mitspielt. Und das sind schon Leistungen, die Klopp ins Grübeln bringen werden. Die U18 hat Sunderland abgeschossen und hat dann aber leider zu Hause 3:1 gegen United verloren, was ich jetzt nicht so cool finde, aber das wird die Jungs mit Sicherheit anspornen. Da ist auch sehr, sehr viel passiert, da werde ich aber, glaube ich, im nächsten Podcast erst dazu kommen, dann nochmal ein, zwei Kleinigkeiten zu den Spielern zu sagen, da muss ich mich noch ein bisschen reinlesen, da gibt's nämlich ein, zwei interessante Transfers, unter anderem mit einem kleinen Juwel aus Amsterdam. Genau, und die LFC Women, die ja damals Ladies hießen und jetzt halt eben die Women, haben leider im Pokal dann auch gegen United 0:1 verloren daheim. Heißt also, dass die erste Mannschaft die Fahne hochhalten sollte und da freuen wir uns dann jetzt schon auf das United-Spiel.
Ist das nicht ein Downgrade von Lady zu Woman?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also
denn Lady ist doch eigentlich in England ein Adelstitel schon was.
Ja, war mal, ne? Ich habe, glaube ich, irgendwann mal das Interview gelesen, warum das sich jetzt alles umgebaut hat. Auch die komplette Frauenliga wurde ja neu benannt und wurde ja alles umstrukturiert mit neuen Sponsorenverträgen. Also generell ist die Entwicklung da sehr interessant, weil vor allen Dingen Peter Moore ist da übrigens auch sehr, sehr aktiv. Also er besucht auch die ganzen Spiele natürlich, wenn er im Lande ist. Er ist ja momentan auch noch ein bisschen unterwegs gewesen. Also da passiert schon viel, aber vielleicht brauchte es das einfach, dass man dann nochmal einen anderen Namen nimmt. Ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde, die spielen ganz guten Fußball. Ist tatsächlich sehr interessant, den Frauenfußball in England zu gucken. Da geht das richtig zur Sache. Ist nur schade, dass da so wenig Zuschauer teilweise am Start sind. Aber das wird sich mit Sicherheit die nächsten Jahre auch verändern. In anderen Ländern ist das ja auch mittlerweile ein ganz gut besuchter Sport.
Ich wurde nur als Feminist gerade etwas stutzig ob der Namensgebung. Na,
ach so, ja, also... Ja, keine Ahnung, was das soll. Aber vielleicht klingt halt Ladies auch so ein bisschen, ja, zu konservativ.
Das könnte natürlich auch sein. Apropos, was passiert denn in den nächsten zwei Wochen noch so in Liverpool mit der ersten Mannschaft? Wenn wir noch den Bogen schließen, Liverpool, West Ham, Crystal Palace, Liverpool, das ist Geschichte. Was ist denn die Zukunft?
Die Zukunft ist auf jeden Fall nächste Woche Samstag absolute Eskalation, denn da sind wir irgendwie mit einem Dutzend Leuten vor Ort. Wir starten dann quasi auch mal die Saison richtig ordentlich. Brighton, ja, die Seagulls kommen und das wird ziemlich genial. Das bedeutet, dass auch der Brighton Cop da ist, den ich besonders liebe als Official Liverpool Supporter Club in England. Ja, Brighton, die Seagulls kommen, haben auch ordentlich weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, wie haben die denn gespielt? Die, genau, gegen Watford verloren und genau, gegen United haben sie gut gespielt. Das stimmt, ja, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt, die Highlights. Wird spannend, weil im Prinzip haben wir immer sehr, sehr gut gegen Brighton gespielt. Ja, aber wenn die dann mal eben United platt machen, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Ich möchte natürlich keinen Punkt schenken, ich möchte noch gerne kein Tor schenken, aber ja, ich erwarte ein ziemlich gutes Spiel, weil es halt auch kein Mittagsspiel ist. Genau, also Brighton kommt, wird spannend, ist vielleicht so ein kleiner Ausblick schon auf die nächsten, auf die etwas besseren Spiele, denn dann kommt nämlich Leicester City und dann fahren wir nach Leicester City. Und das wird, glaube ich, ein schwieriger Test für uns. Leicester war immer unangenehm. Also entweder haben wir mit einer guten Leistung knapp verloren oder hatten Glück und dann gewonnen. Das war irgendwie alles nicht so. Ja, Leicester wird interessant. Ist nicht so meine Mannschaft. Haben die Wolves abgezogen, also Wolverhampton Wanderers. Und haben gegen United verloren. Kann man also auch noch nicht absehen, wie stark die wirklich sind. Genau, und dann kommt halt eben die Länderspielpause. Und ja, dann bis dahin hören wir uns ja auch wieder.
Definitiv, da gibt's den nächsten Scouserfunk hier bei uns auf meinsportradio.de. Alles zum Liverpool FC. Mit mir, Malte Asmus, und natürlich mit André Völkel in erster Linie, denn der weiß ja alles über den Liverpool FC und macht vor allen Dingen gerne Andeutungen, die ihr dann zu Hause noch nachgoogeln könnt. Also ich denke, ihr habt die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Ausgabe dann einiges zu tun und nachzurecherchieren. André, vielen Dank für die Hausaufgaben.
Geil. Ja, gerne. Bitte in Schönschrift.
Und in zweifacher Ausführung bitte, mit Durchschlag.
Und nicht mit Kugelschreiber, ne? Also schon mit dem alten schönen Lamy-Füller. So wie sich das gehört.
Es gibt auch Pelikan und GH, aber das ist für die Älteren. Wahrscheinlich.
Danke, merke ich mir.
Also, hast du auch noch was gelernt zum Abschluss? Bis in 14 Tagen, falls ihr Feedback habt, meldet euch bei André, meldet euch bei den Berlin Reds, meldet euch bei der LFC Family oder meldet euch bei meinsportradio.de über unsere Social Media Kanäle. Da könnt ihr alles loswerden. Bis denn.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.